Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir befassen uns heute Vormittag mit einem Abschnitt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 7, die Verse 54 bis 60. Heute machen wir einen Anfang und am kommenden Sonntag, so Gott will, die Fortsetzung. Da heißt es, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Wir haben kürzlich das Pfingstfest gefeiert und ich hoffe, dass Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, für uns nicht nur eine geschichtliche Bedeutung hat, sondern eine ständige, gegenwärtige Bedeutung. Der Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief, lasst euch beständig mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und das gilt nicht nur für spezielle, besondere Dienste, die wir zu tun haben im Reiche Gottes, sondern das gilt für unser alltägliches Leben. Für das also, was wir täglich, manchmal leider nur routinemäßig, erledigen. Was wir aber erledigen sollten zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes. Darum geht es beim Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, ohne das Wirken des Heiligen Geistes in uns und auch durch uns, können wir Gott nicht verherrlichen, können wir ihm keine Frucht bringen, können wir unserer Lebensaufgabe, die er uns gestellt hat, nicht gerecht werden. Das ist also von allergrößter Bedeutung. Die Bibel spricht viel vom Heiligen Geist. Wir dürfen das nicht missverstehen, wenn wir sagen, der Heilige Geist redet nicht von sich selbst, sondern er macht den Herrn Jesus Christus groß. Das stimmt, er verherrlicht den Sohn Gottes. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht eine Lehre über den Heiligen Geist in der Heiligen Schrift gibt, mit der wir uns immer wieder befassen dürfen. Wenn ich mich nicht irre, nannte man Calvin den Reformator des Heiligen Geistes. Also ein Mann, der viel Wert legte auf das Wirken des Heiligen Geistes. Die Verheißung aus Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8 und die damit verbundene Ausbreitung des Evangeliums geschah auf mancherlei Leidenswegen, die die Gemeinde Jesu zu gehen hatte. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und das geschah eben auch auf dem Weg des Martyriums. Stephanus, von dem wir hier gelesen und gehört haben, war der erste Märtyrer. Er unterscheidet sich natürlich von den sogenannten islamistischen Märtyrern, die sich in die Luft sprengen, um andere mit in den Tod zu reißen und um sich damit das Paradies zu sichern. Stephanus starb um der Wahrheit des Evangeliums willen, um Jesu willen, und er liebte seine Feinde. Es wird uns berichtet, dass er ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes war. Das lesen wir in Kapitel 6 der Apostelgeschichte. Er gehörte zu den 7 Almosenpflegern, wir würden heute sagen zu den 7 Diakonen, die für die Versorgung der Witwen innerhalb der Gemeinde Jesu zuständig waren. Es wird uns mitgeteilt, dass durch ihn große Zeichen und Wunder geschahen. Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 8. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Er war in jeder Hinsicht ein vorbildlicher Jünger Jesu. Das verschaffte ihm allerdings nicht nur Achtung und Respekt, sondern das verschaffte ihm auch Feindschaft. Schließlich klagte man ihn an gegen den Tempel und gegen das Gesetz Moses geredet zu haben. Und das bedeutete nichts anderes, als dass er hier als Gotteslästerer angeklagt wurde. Er wurde von dem Hohen Rat zitiert und wegen dieser Anklage oder wegen dieser Anklagen zur Rede gestellt. In Kapitel 7 können wir die Verteidigungsrede des Stephanus nachlesen, eine großartige Rede, die er hier vor dem Hohen Rat gehalten hat. Und auf dem Höhepunkt seiner Rede griff er die religiösen Führer seiner Zeit, seines Volkes, scharf an. Er sagt zu ihnen, wir lesen das in den Versen 51 bis 53, ihr Halsstarrigen. Wir denken daran, dass Gott sein Volk Israel als halsstarrig bezeichnete, sind ein halsstarriges Volk. Ihr Halsstarrigen, mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt es nicht gehalten. Und nun lesen wir etwas, was genauso klingt wie zu Pfingsten, nachdem Petrus seine Predigt, seine sogenannte Pfingstpredigt gehalten hatte. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz, wurden ihre Herzen durchbohrt. Genauso heißt es nach der Pfingstpredigt des Petrus. Ihre Herzen wurden durchbohrt, ihre Gewissen wurden getroffen. Sie wurden überführt von ihrer Sünde und Gottlosigkeit. Diese Leute wurden überführt von der Halsstarrigkeit ihrer Herzen. Es ging ihnen durchs Herz. Aber die Reaktion war eine völlig andere als die derjenigen, die zu Pfingsten die Predigt des Petrus gehört hatten und deren Herzen durchbohrt worden waren. Während diese Buße taten, sich beugten vor Gott und zum Glauben kamen an den Herrn Jesus Christus, heißt es von denen, die die Predigt des Stephanus angehört hatten und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Das sind also die beiden Möglichkeiten, sehr extrem hier mal gegenübergestellt, die beiden Möglichkeiten der Antwort auf eine Predigt, auf das Lesen des Wortes Gottes und auf eine Predigt in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Die einen beugen sich darunter, sie werden überführt und tun Buße. Und wenn es Gläubige sind, tun sie erneut Buße. Sie fragen sich, ist alles in Ordnung zwischen Gott und mir? Und wo der Heilige Geist seinen Finger drauf legt, da beugen sie sich darunter und freuen sich über die Vergebung ihrer Sünden, die Reinigung durch das Blut Jesu. Und da sind die anderen. Wenn sie ungläubig sind und ungläubig bleiben, verstocken ihre Herzen, wehren sich gegen die Botschaft vom Kreuz. Und wenn es Gläubige sind, dann sind sie nicht in der Lage, sich ganz neu vor Gott und nicht willig, sich ganz neu vor Gott zu demütigen und bleiben in ihrer fleischlichen Gesinnung stecken. Es ging ihnen durchs Herz, aber sie reagierten nicht positiv darauf. Die Evangeliumsverkündigung stößt also nicht nur auf Annahme, sondern sie stößt auch immer wieder auf Ablehnung. Die Erweckungsprediger in der Vergangenheit haben das immer wieder erleben müssen. Ein John Wesley beispielsweise musste damit rechnen, dass er, während er predigte, mit Steinen beworfen wurde. Und als die Erweckungsbewegung in der damaligen Zeit eine gewisse Akzeptanz gefunden hatte in der Gesellschaft, da wunderte er sich darüber, dass er jetzt nicht mehr so angegriffen wurde wie vorher. Und er fragte sich, stimmt etwas nicht mit meiner Predigt? Dieser Mann wusste, dass die Predigt des Evangeliums immer wieder scheidet. So war es zur Zeit Jesu, und Luther hätte dazu gesagt, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, dann gibt es Rumor. Das heißt, es bleibt nicht alles beim Alten. Die einen schlagen sich im Glauben auf die Seite des Evangeliums und die anderen widerstehen hartnäckig. Und das muss man leider auch im Blick auf die Gemeinde Jesu immer wieder feststellen. Die einen beugen sich unter den Anspruch des Wortes Gottes und die anderen verharren in ihren alten Gewohnheiten. Vergleichen wir einmal Stephanus hier mit dem Hohen Rat. Von Stephanus heißt es, er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Bereits vorher in Kapitel 6 am Ende wird von ihm gesagt, und alle, die im Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Da war keine Bitterkeit, da war kein Hass gegenüber den Anklagen, den unberechtigten Vorwürfen, die ihm gemacht wurden, sondern da war lauter Liebe und lauter Gnade für seine Widersacher. Das war ein ganz krasser Unterschied. Auf der einen Seite Menschen, die dem Heiligen Geist widerstreben und auf der anderen Seite ein Mann voll Heiligen Geistes. Und später haben wir ebenfalls eine Fotografie vor uns, von einem Mann, der zur Zeit, als Stephanus hier gesteinigt wurde, immer noch dem Heiligen Geist widerstrebte. Es war Paulus, hier noch genannt Saulus, von dem heißt es am Anfang von Kapitel 8, Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Er freute sich daran, dass der Stephanus gesteinigt wurde, weil er dachte, der Stephanus ist ein Gotteslästerer. Der muss weg, genauso wie dieser Jesus. Da heißt es in Kapitel 9, am Anfang, Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden. Ich muss das mal ein bisschen bildlich vorstellen. Ne? Wie ein wildes Tier, so möchte man sagen. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führte. Er hatte manchen auf dem Gewissen. Wenn Gott ihm hier nicht begegnet wäre, in seiner Gnade und Barmherzigkeit, dann hätte er in seiner Halsstarrigkeit, in seinem Widerstand dem Evangelium gegenüber verharrt. Nun haben wir es ja hier zu tun mit dem Unterschied zwischen Christusgläubigen und solche Menschen, die nicht an Christus glauben. Das ist ein tief liegender Unterschied, der sich natürlich nicht immer so extrem zeigt wie hier in dieser Situation. Der Hass der Menschen, die Gott widerstehen, deinem Evangelium widerstehen, zeigt sich nicht immer so krass, wie das hier der Fall ist. Aber im tiefsten Inneren ist jeder Mensch ein Feind Gottes. Und wenn er nicht Buße tut, dann widersteht er dem Evangelium. Ob er das nach außen hin immer so zeigt, wie das hier der Fall ist, das ist eine andere Frage. Wir möchten beinahe sagen, glücklicherweise zeigt es sich nicht immer so. Aber dass es sich so wenig gezeigt hat in den vergangenen Jahrzehnten in unserem Lande, hängt damit zusammen, dass die Gemeinde Jesu zu wenig Salzkraft gehabt hat. Die Folgen davon sind in unserer Zeit zu spüren. Wenn wir uns innerhalb der Gemeinde Jesu jetzt umschauen, hier handelt es sich um den gläubigen Stephanus auf der einen Seite und auf der anderen Seite um die Ungläubigen im Hohen Rat und ihre Anhänger, wenn wir uns innerhalb der Gemeinde Jesu umschauen, dann finden wir ebenfalls einen gravierenden Unterschied. Obwohl jeder Wiedergeborene den Heiligen Geist empfangen hat bei seiner Bekehrung, als er von neuem geboren wurde. Ohne den Heiligen Geist kann niemand erkennen, dass er Jesus Christus am Kreuz für seine Sünden gestorben ist. Er bleibt im Allgemeinen stecken. Der Jesus starb, das glaube ich auch. Er starb für die Menschheit, das glaube ich. Aber dass er für mich persönlich starb, das kann der Mensch nur ergreifen durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Also hat jeder, der von Neuem geboren ist, der in Christus Jesus eine neue Kreatur geworden ist, den Heiligen Geist empfangen. Aber nicht alle in der Gemeinde Jesu sind erfüllt vom Heiligen Geist. Das ist ein Unterschied. Es gibt viele in der Gemeinde Jesu, deren Gesinnung ist gespalten. Auf der einen Seite glauben sie an die Vergebung ihrer Sünden durch das Blut Jesu und auf der anderen Seite werden sie nicht vom Heiligen Geist bestimmt in ihrem alltäglichen Leben. Sie bestimmen im Großen und Ganzen ihr Leben noch selbst. Fragen kaum nach dem Willen Gottes, vielleicht in extremen Situationen, wo sie merken, jetzt hängt alles davon ab, dass ich den richtigen Weg gehe und keine Fehler mache. Aber im alltäglichen Leben spielt der Heilige Geist, spielt die Herrschaft Jesu in ihnen und durch sie kaum eine Rolle. Sie unterscheiden sich hier kaum von den Menschen in dieser Welt, unterlassen die eine oder andere grobe Sünde, sind moralisch anständige Leute, aber ihr Herz ist nicht auf Gott ausgerichtet, auf Christus ausgerichtet. Und zwar, ich sage es noch einmal und das betone ich, im alltäglichen Leben. Was wir hier sind, heute Morgen, die wir hier zusammen sind, das ist genau das, was wir montags, dienstag, mittwochs und so weiter sind. Nicht mehr und nicht weniger. Wir dürfen uns da nicht täuschen über uns selbst, ihr Lieben. Wir müssen doch nicht meinen, dass wir am Sonntag plötzlich alle mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und im Alltag spielt überhaupt gar keine Rolle. Wäre doch eine seltsame Geschichte. Aber es gibt solche, die meinen das. Man könnte sie mit Lot vergleichen. Die Geschichte Lot ist uns allen bekannt. 1. Mose Kapitel 14. Abraham und Lot trennen sich. Bevor es zu dieser Trennung kommt, sagt Abraham zu Lot, wähle du. Wähle du, wo du hin willst. Er war der Onkel. Lot war der Neffe. Aber Abraham, der Onkel, lässt seinen Neffen Lot wählen. Und dann heißt es hier von Lot, und das ist bezeichnend für ihn. Erste Mose Kapitel 13. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Also eine wunderbare, fruchtbare Gegend. Aber, so heißt es, die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Und das wusste Lot, das hatte sich herumgesprochen, dass die Leute in Sodom und Gomorra gottlose Leute waren, mit gottlosen Praktiken in ihrem alltäglichen Leben. Aber das hinderte ihn nicht daran, in diese Gegend ziehen zu wollen. Er fragte nicht nach dem Willen Gottes, er hob seine Augen. Und jemand hat mal gesagt, Lot schaute mit einem Auge auf den Himmel und mit dem anderen Auge auf die Erde. Er wollte beides. Er wollte den Himmel und er wollte die Erde. Beides wollte er. Das war das Problem bei Lot. Er war ein gerechter Mann, so sagt Petrus. Und doch hatte er eine andere Gesinnung als Abraham. Eine gespaltene Gesinnung. Eine tragische Gestalt dieser Lot. Aufgrund der Fürbitte Abrahams kam er dann heraus aus Sodom und Gomorra. Aus dem Gericht Gottes. Wie steht das mit uns? Wollen wir nur den Himmel oder wollen wir den Himmel und die Erde? Der Apostel Paulus sagt, trachtet nach dem, was droben ist. Das heißt, um mit den Worten Jesu zu sprechen, trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere Was ihr dann auf dieser Erde bekommt, das überlasst eurem Vater im Himmel. Da bekommt der eine dieses und der andere jenes. Dem einen wird das vorenthalten, dem anderen das. Das ist nicht die Hauptrolle. Sondern dein Herz sollte ganz und ungeteilt in Christus Jesus auf den Himmel ausgerichtet sein. Der Herr mag dir viele schenken auf dieser Erde. Und am meisten kann er vielleicht denen schenken, die am wenigsten danach trachten. Das Trachten des Herzens ist entscheidend. Und das Trachten des Lot ging eben nicht ausschließlich zum Himmel hin, sondern eben auch auf diese Erde ausgerichtet. Das war bei Abraham anders. Abraham war nicht fehlerfrei. Er war ein Sünder wie wir auch. Aber er hatte eine andere Gesinnung. Und das lesen wir im Hebräerbrief. Das Land, das ihm verheißen war von Gott und seinen Nachkommen verheißen war, war ihm gar nicht das Entscheidende. Der Hebräerbrief sagt, dass er Ausschau hielt nach dem himmlischen Vaterland. Nach dem himmlischen Vaterland. Nicht nach dem irdischen Land. Das irdische Land hatte Gott ihm verheißen, er sollte es auch bekommen. Und das gilt bis in unsere Zeit hinein. Aber das Land ist nicht die Hauptsache. Das, was die Hauptsache ausmacht, ist die Verbindung zu dem lebendigen Gott. Ist das Himmelreich? Ist der Herr Jesus Christus selbst? Das ist das Entscheidende. Von dieser Art war ein Abraham. Von dieser Art war Lot nicht. Wie schon gesagt, er war geteilten Herzens. Hatte eine geteilte Sinnung. Wie steht das da mit uns? An dieser Stelle entscheidet es sich, ob jemand vom Heiligen Geist erfüllt ist oder nicht. Er mag den Heiligen Geist haben und wenn er gerecht ist in Christus, hat er den Heiligen Geist. Aber ist er erfüllt vom Heiligen Geist? Das ist die Frage. Wie viele Lots gibt es in der Gemeinde Jesu und wie wenige Abrahams? Ein bekannter Evangelist hat einmal gesagt, und das war im 19. Jahrhundert, hat einmal gesagt, von 20 Christen, er meinte nicht Namenschristen damit, er meinte solche, die gerecht sind, wie Lot. Von 20 Christen sind 19 untauglich zum Bau des Reiches Gottes. Warum konnte er das sagen? Weil er wusste, es gibt viele in der Gemeinde Jesu, die sind wohl gerecht in Christus, haben auch den Heiligen Geist, aber sind nicht erfüllt vom Heiligen Geist. Das ist das Problem. Müssen wir an dieser Stelle vorsichtig sein, dass nicht jemand sagt, na ja gut, Lot war zumindest, war er errettet. Ja? Als Gerechter war er errettet. Das reicht mir aus, ne? Wie das sonst so ist hier. Im Blick auf den Bau des Reiches Gottes, im Blick auf das Fruchtbringen für Gott ist mir nicht so wichtig. Hauptsache, ich werde errettet. Vorsicht, dass wir uns Lot hier nicht zum Beispiel nehmen. Abraham sollte unser Vorbild sein, nicht Lot. Es könnte eine gefährliche Geschichte sein. Wir haben das nicht im Griff. Und es könnte sein, dass sich unser Glaube als unecht erweist. Könnte auch sein. Bei Lot war es nun glücklicherweise so, dass sein Glaube echt war. Stephanus war ein Mann voll Heiligen Geistes. Darum der krasse Unterschied zu seinem Widersacher. Wir lernen von Stephanus, was entscheidende Merkmale eines Menschen sind, der vom Heiligen Geist erfüllt ist. Zunächst einmal, heute geht es um zwei Hauptpunkte. Schauen, ob wir noch den dritten ganz kurz erwähnen. Nächsten Sonntag machen wir Fortsetzung, wie ich bereits gesagt habe. Ein Mensch voll Heiligen Geistes ist ein Mensch, der mit dem Wort Gottes erfüllt ist. Mit dem Wort Gottes erfüllt ist. In seiner Rede wird deutlich, dass Stephanus sich im Wort Gottes auskannte. Er bringt hier einen Abriss der Geschichte Israels, einen Überblick über die Geschichte Israels. Er spricht von Abraham, er spricht von Josef, er spricht von Mose, von der Wüstenwanderung, spricht von dem Ungehorsam des Volkes Israel. Jemand sagt, er hatte offenbar das Alte Testament in sich aufgesogen. Ihr Lieben, wir sollten viel in der Bibel lesen, aber es kommt nicht darauf an, wie viel wir lesen, sondern dass wir das, was wir lesen, aufsaugen, wie ein trockener Schwamm das Wasser aufsaugt. Das setzt voraus, dass wir verlangend sind, dass wir mühselig und beladen sind in uns selbst, dass wir geistlich arm sind und zwar immer ärmer werden in uns selbst, dann ist uns das Evangelium immer, jeden Tag, wenn wir die Bibel aufschlagen, kostbar. Es kommt also nicht darauf an, dass wir möglichst viel lesen, sondern es kommt darauf an, dass wir das, was wir lesen, geistlich verinnerlichen. Als vorhin der Psalm 33 vorgelesen wurde, dass Gott vom Himmel herabschaut, von seinem Thron herab auf uns Menschenkinder, da dachte ich, jetzt in diesem Augenblick schaut er hier auf uns herab. Es sind ja nicht nur Worte, die da stehen und schön anzuhören sind und wunderbar, sondern es geht darum, dass man sie anwendet auf die konkrete Situation, dass wir durch den Heiligen Geist gewirkt sagen können, jawohl, das gilt uns jetzt in diesem Augenblick. Und in diesem Augenblick, da wir hier zusammen sind und diese Predigt hören, sieht Gott auf uns herab mit Wohlgefallen, in Christus Jesus, seinem lieben Sohn. So viel auch immer fehlen mag in unserem Glaubensleben, er liebt uns. Und in dieser Liebe schaut er jetzt auf dich und auf dich und auf dich herab. Ich möchte beinahe sagen, und sogar auf mich. Ja, so ist es. Gott möchte, dass wir das Wort in unserem Herzen bewegen und anwenden auf unsere Situation. Manche beten um Barmherzigkeit Gottes und denken daran, dass Gott irgendwann einmal ihnen diese Barmherzigkeit zuteil werden lässt. Nein, Gott ist barmherzig in diesem Augenblick. In unserer gegenwärtigen Lage will er sich offenbaren als der barmherzige Gott in unserem Elend. Das ist es doch. So ein Mann war Stephanus, der das Wort Gottes kannte, aber nicht nur auswendig kannte, sondern inwendig. Es war ihm lebendig, das Wort Gottes. Wir können gerade in unserer Zeit, in der so viele Schwarmgeister ihr Unwesen treiben, ich dachte zu Hause, ja, vom Schwarmgeist hört man ja heute kaum noch was. Früher, vor einigen Jahrzehnten, war das ein Thema, ein wirkliches Thema. Die Auseinandersetzung mit der Pfingstgemeinde, mit dem Pfingstgeist, mit der charismatischen Bewegung, was hat unser Bruder Affel, der Direktor, der ehemalige Direktor der evangelischen Gesellschaft, da gekämpft und gelitten auch. Heute ist das kaum ein Thema. Man hat das längst akzeptiert, diesen Pseudo-Pfingstgeist, diesen falschen Pfingstgeist und diesen falschen Geist innerhalb der charismatischen Bewegung. Ich sage nicht, dass alle ungläubig sind da und keiner gläubig ist. Da ist ein Geist, der den Geist der Gläubigen befleckt. Es gibt eine Befleckung des Fleisches und es gibt eine Befleckung des Geistes. Und wer sich mit diesen Geistern einlässt und inneren Kontakt und bejahenden Kontakt pflegt, der befleckt seinen Geist. Und Paulus sagt, wir sollten uns davon reinigen lassen. Also, der Schwarmgeist, daran ist er immer wieder zu erkennen, nicht nur daran, aber auch daran, dass er den Heiligen Geist und sein Wirken trennt, loslöst von der Wahrheit der Heiligen Schrift, vom Bibelwort. Der Heilige Geist führt uns in die Bibel hinein. Der falsche Geist führt uns weg von der Bibel, macht sich selbstständig. Sodass der Mensch sich mehr auf seine Gefühle verlässt, seine Empfindungen verlässt. Heute wird man ja sagen, handelt aus dem Bauch heraus. Ja? Nein, der Heilige Geist führt uns mehr und mehr in die Wahrheiten der Heiligen Schrift hinein. Und wo man die Heilige Schrift und den Heiligen Geist auseinanderdividiert, handelt es sich nicht um den Heiligen Geist. Wenn Menschen, die nicht wiedergeboren sind, da Probleme haben, ist es ganz klar. Ja, was sagt ihnen das Wort Gottes? Es sagt ihnen gar nichts. Der natürliche Mensch, so wie er ist von Haus aus, vernimmt nichts vom Geist Gottes. Ist ihm eine Torheit. Er hat keinen Zugang zum Wort Gottes. Er kann die Bibel lesen von vorne bis hinten. Er versteht sie nicht. Das Wort Gottes ist ihm langweilig. Das Bibellesen ist ihm langweilig. Er tut alles andere viel lieber, als da hineinzuschauen und sich vom Wort Gottes zu nähern. Das gilt den Menschen, die nicht wiedergeboren sind. Dafür haben wir großes Verständnis. Für die anderen haben wir auch großes Verständnis. Aber es ist eine umso größere Tragik, wenn Menschen, die behaupten, dass sie glauben an den Herrn Jesus Christus, dass sie errettet sind, durch die Vergebung ihrer Sünde. Dass sie sagen, ich kann mit dem Bibellesen gar nichts anfangen. Das ist eine ganz besonders große Tragödie. So aus dem Munde eines Charismatikers. Das Bibellesen bringt mir nichts. Ich frage mich, von welch einem Geist dieser Mann beherrscht wird. Und dasselbe, was wir vom Lesen der Bibel sagen können, dasselbe gilt auch für das Hören auf die Predigt. Dasselbe gilt auch dafür. Wenn man jemandem, der von Gott dazu berufen ist, das Wort Gottes zu predigen, das wollen wir gut zuhören. Wenn man jemandem, der von Gott dazu berufen ist, das Wort Gottes zu predigen, nicht gerne zuhört, dann ist das ein äußerst bedenkliches Zeichen. Lloyd Jones, der bekannte Prediger, sagt dazu, wenn ein Christ, wie fähig und gelehrt und kenntnisreich er auch sein mag, wenn er viel mehr weiß als der Prediger und als alle anderen, wenn ein Christ, wie fähig und gelehrt und kenntnisreich er auch sein mag, nicht bereit ist, sich hinzusetzen und diesem Mann, den Gott berufen und eingesetzt und gesandt hat, um diesen Auftrag der Verkündigung auszuführen, mit Freuden und gespannter Erwartung zuzuhören, dann nehme ich mir die Freiheit, ein Fragezeichen dahinter zu setzen, ob dieser Mensch überhaupt ein Christ ist. Soweit ging dieser Lloyd-Jones. Wenn also jemand ist, der nicht gerne zuhört, in gespannter Aufmerksamkeit zuhört, auf die Predigt eines Menschen, eines Mannes, der von Gott zu diesem speziellen Dienst berufen ist, dann sagt er, ist der Betreffende vielleicht gar kein Christ. Der Heilige Geist hat Freude an Gottes Wort, er hat Freude an der Predigt. Jemand, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, hat Freude daran, Gottes Wort zu lesen und zu hören. Und wie sehr das beides zusammengehört, das Wort Gottes und der Heilige Geist, das Erfülltsein mit dem Wort Gottes und das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, das lesen wir in den beiden Schriftstellen aus dem Epheserbrief, beziehungsweise dann eben auch aus dem Kolosserbrief. Das will ich euch nicht vorenthalten, weil es außerordentlich interessant ist, das einmal miteinander zu vergleichen. Also, im Epheserbrief, Kapitel 5, heißt es, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch, in Klammern beständig, das ist hier gemeint, vom Geist, vom Heiligen Geist erfüllen. Jetzt geht's weiter. Was ist die Frucht davon? Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Lasst euch beständig vom Heiligen Geist erfüllen, dann werdet ihr den Herrn loben, ihn preisen, dann werdet ihr Dank sagen im Namen des Herrn Jesus Christus. Jetzt hören wir, was Paulus im Kolosserbrief sagt, in Kapitel 3. Da geht es um das erfüllt sein mit dem Wort Gottes. Welche Frucht bringt das? Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch, beziehungsweise in euch, wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern singt Gott dankbar in eurem Herzen. Merkt ihr die Parallele zum Epheserbrief? Und alles, was ihr tut mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Singen, loben, preisen, danksagen, hier, wenn ein Mensch erfüllt ist mit dem Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes uns regiert. Im Epheserbrief, wenn der Heilige Geist uns erfüllt. Der Heilige Geist und das Wort Gottes gehören zusammen. Ich kann viel vom Heiligen Geist reden, wenn das Wort Gottes mein Herz nicht erfüllt. Was ist das für ein Geist, von dem ich rede, ja? Stephanus war vom Heiligen Geist erfüllt, denn er wurde vom Wort Gottes regiert und er verstand das Wort Gottes recht im Unterschied zum Hohen Rat. Die kannten auch das Alte Testament, aber sie verstanden es nicht richtig. Und der Herr Jesus sagt zu ihnen, wenn ihr Mose, auf den ihr euch immer wieder beruft, Wenn ihr Mose glauben würdet, wirklich glauben würdet, dann würdet ihr auch mir glauben, denn Mose hat von mir geschrieben. Und sie verstanden das nicht. Sie verstanden auch die Rede des Stephanus nicht, obwohl sie im Gewissen getroffen waren. Wer vom Heiligen Geist erfüllt ist, hat einen Blick für die Macht Jesu. Und damit schließen wir dann ab, sonst wird es zu viel. Wer vom Heiligen Geist erfüllt ist, hat einen Blick für die Macht Jesu. Wir lesen das noch einmal in der Apostelgeschichte. Vers 55, er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zu Rechten Gottes. Also der Heilige Geist, das Erfülltsein vom Heiligen Geist, macht den Unterschied. Nicht nur zwischen Ungläubigen und Gläubigen, sondern auch innerhalb der Gemeinde zwischen Gläubigen und Gläubigen. Wer vom Heiligen Geist erfüllt ist, der ist vom Wort Gottes erfüllt. Und wer vom Heiligen Geist erfüllt ist, der sieht, Gott hat die Macht und Gott regiert in dieser Welt. Das ist gemeint hier. Das Stehen zur Rechten Gottes ist der Beweis der Erhöhung unseres Herrn Jesus Christus, seiner Macht, seines Sieges über alle Mächte der Finsternis, über die Macht der Sünde, die Macht des Todes, die Macht der Welt, alle Verlockungen der Welt zur Sünde hin. Alles hat der Herr Jesus am Kreuz besiegt. Er ist der Messias. Das wurde bestätigt durch die Auferstehung und Erhöhung unseres Herrn Jesus. Und Stephanus wusste um diese Macht Gottes. Es wird für einen Augenblick der Schleier zwischen der unsichtbaren Welt und der sichtbaren Welt für ihn hinweggezogen. Und er sieht das, was er zuvor geglaubt hat, dass der Herr Jesus Christus der erhöhte Herr ist. Das sieht er mit seinen Augen. Das sehen wir nicht in dieser Weise, aber wir glauben es. Die Augen des Herzens sind uns dafür geöffnet. Durch den Heiligen Geist sehen wir ihn auf dem Thron sitzen. Himmelfahrt ist Thronbesteigung Jesu. Deshalb ist dieses Himmelfahrtsfest so wichtig. Und deshalb hat es der Satan auch darauf abgesehen gehabt und macht aus dem Himmelfahrtsfest einen Vatertag. Ja? Ein ganz wichtiges Fest, Himmelfahrt. Thronbesteigung. Wenn in der damaligen Zeit ein König, und das gilt ja auch heute noch, auch wenn der König nicht diese Funktion hat wie früher die Könige, aber wenn ein König den Thron besteigt, dann gibt es ein Fest, ein wunderbares, großes, herrliches Fest. So sollten wir uns freuen darüber, dass der Herr Jesus Christus jetzt den Thron bestiegen hat und dass er nicht nur steht zur Rechten der Majestät des himmlischen Vaters, wie hier noch bei Stephanus, sondern dass er sitzt, er hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters. Alles ist vollbracht, er hat alles in seinen Händen. Stephanus weiß davon. Und auch wir brauchen dieses Bewusstsein in einer immer antichristlich werdenderen Welt. Wer regiert eigentlich in dieser Welt? Wer regiert in dieser Welt? Scheinbar die Mächtigen und Großen. Mit der Himmelswelt kann man im Allgemeinen nicht viel anfangen. Ich war, das ist ein bisschen christliches Beiwerk geworden zu Weihnachten. Die Engel, die himmlischen Heerscharen singen, das ist alles was schön fürs Gemüt und so, aber die himmlische Welt als Realität, als Wirklichkeit, von dort regiert Gott. Und wie wir es gehört haben, Psalm 33, von seinem Thron sieht er auf uns herab, er sieht in unsere Herzen hinein. Er weiß, was jetzt in diesem Augenblick in deinem und meinem Herzen vor sich geht. Und er hat die Macht über uns. In jedem Augenblick unseres Lebens und nicht nur über uns, sondern über diese ganze Welt. Mit der Himmelswelt kann man in der Regel nicht viel anfangen, aber sie ist die eigentliche Schaltzentrale, von der aus auch diese sichtbare Welt regiert wird. Dafür hat man keinen Sinn, wenn man nicht erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Auch die Gläubigen haben kaum noch einen Sinn dafür. Leben in der Welt der Tische und Bänke, und das ist ja auch richtig, sind ja immer noch mit beiden Beinen hier auf dem Boden. Und doch sollten wir eine Freude haben an den himmlischen Dingen, der Realität der Himmelswelt. Also, der Himmel hat kaum eine Bedeutung für diese Welt. Regiert wird in dieser Welt, wo Menschen das Sagen haben, ob im Kleinen oder im Großen. Das ist eine ganz aktuelle Geschichte. Ist immer aktuell, aber jetzt auch besonders, wenn man darüber nachdenkt. Man gedenkt in diesen Tagen in mannigfaltiger Weise an den Tod des Altbundeskanzlers Helmut Kohl. Er spielte nicht nur eine entscheidend wichtige Rolle bei der Wiedervereinigung Deutschlands, dafür wird er auch geehrt, ist er schon geehrt worden zu seinen Lebenszeiten, dafür wird er auch jetzt noch einmal im Nachhinein besonders geehrt. Man sagt auf der anderen Seite, also nicht nur geht es da um die Wiedervereinigung, sondern man sagt auf der anderen Seite, er sei ein großer Europäer. Und tatsächlich, so ist es gewesen. Von Anfang an gab es für diesen Mann keine Wiedervereinigung ohne das Streben nach einem vereinten Europa. Das gehörte für ihn zusammen. Er sagt, das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Wir bauen hier unser Haus in Deutschland unter dem Dach, unter dem europäischen Dach. Also das gehörte für ihn unbedingt zusammen. Deutschland und Europa. Ein starkes Deutschland, ein starkes Europa. Bezüglich des Zustandekommens der Wiedervereinigung sagte er, ich zitiere, wenn ich darüber nachdenke, glaube ich schon, dass wir sagen können, wir sind mit Gottes Hilfe und mit der Hilfe von einigen Freunden und mit Fortune. Fortune, das heißt entweder Schicksal oder Glück oder Glücksfall oder Zufall, Fortune, diesen Weg gegangen. Nun, zumindest spielt für ihn Gott eine gewisse Rolle. Spricht er nicht nur von Fortune und spricht auch nicht nur von den Freunden, sondern Gott spielt auch eine gewisse Rolle. Wahrscheinlich auch nach seinem katholischen Verständnis von Gott. Doch wir müssen klar und deutlich sagen, hier spielt Gott ganz allein die entscheidende Rolle. Gott allein hat diese Entwicklung so gewollt und auch bewerkstelligt. Und nun erhebt sich für uns die Frage, wie ist das Handeln Gottes zu beurteilen? Der Wiedervereinigung und dem Anstreben eines vereinten Europas. Wie ist das zu beurteilen? Nun, zunächst einmal ist es sicherlich so, dass es für viele Menschen, dass die Wiedervereinigung für viele Menschen eine wunderbare Befreiung gewesen ist aus der Sklaverei in der ehemaligen DDR und dieses schrecklichen Regimes. Und auch ein gewisser Wohlstand ist eingekehrt mit der Zeit, wenn auch die Fortschritte nicht so waren, wie man sie sich erhofft hat. Aber immerhin, und das sind ja an sich gute Gaben Gottes. Wer will sagen, dass äußere Freiheit keine gute Gabe Gottes ist und der Wohlstand? Das sind gute Gaben Gottes. Und sie bleiben auch ein Segen Gottes, wenn man Gott dafür die Ehre gibt und nicht in seinem gottlosen Wesen und Leben fortfährt. Dann bleiben sie auch ein Segen Gottes. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann werden sie zum Fluch. Und von daher müssen wir uns die Frage stellen, wie beurteilen wir das Ganze? Positiv oder negativ? In einem Sinne positiv, aber in einem anderen Sinne. Und ich denke, das ist die Hauptsache. Negativ. Durchaus negativ. Denn das Land der Reformation, das Land eines Martin Luther, hat nicht Buße getan. Hat die Reformation längst verraten und verkauft. Von den Kanzeln hört man das Evangelium kaum noch. Es wird ersetzt durch Mitmenschlichkeit und durch Synkretismus und alles Mögliche, was da getrieben wird. Israel, so klagt der Prophet Hosea, Israel, du bringst dich ins Unglück, denn dein Heil steht allein bei mir, allein bei mir. Und der Herr Jesus weint dann später über Jerusalem. und spricht: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Wir haben die Zeit nicht erkannt, in der wir heimgesucht worden sind durch einen Luther in großer Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und auch nach dem Krieg wurde das Evangelium noch verkündigt. Und viele sind zum Glauben gekommen, aber wir haben die Zeit unserer Heimsuchung nicht erkannt. Und jetzt tragen wir die Folgen davon. Und deshalb ist der Weg eines vereinten einer Wiedervereinigung, wie sie geschehen ist, und das Anstreben eines starken Europas ein Gerichtsweg Gottes. Nichts anderes als ein Gerichtsweg Gottes. Wir sind auf dem Wege in das letzte antichristliche Reich nach der Weissagung durch den Propheten Daniel, vor dem Kommen des Reiches Gottes. Ich lese jetzt einfach vor, was ich hier niedergeschrieben habe, weil die Zeit wieder mal drängt. Dieses Reich ist offensichtlich eine Fortsetzung des alten römischen Reiches. Es enthält das Element des Eisens nach Daniel Kapitel 2. Europa hat Zukunft. Natürlich hat Europa Zukunft. Trotz all der Rückschläge, trotz all der Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Der Weg zu einem vereinten Europa ist unumkehrbar und es wird Ihnen auch gelingen. Europa wird erstarken, trotz mancher Rückschläge und Schwierigkeiten. Es ist, wenn wir uns nicht schwer täuschen, nach dem prophetischen Wort, das endzeitliche Babel. Voller Selbstherrlichkeit nach dem Motto, uns kann niemand aufhalten. Es hat nicht wie das neue Jerusalem die Herrlichkeit Gottes, sondern ist voller Selbstherrlichkeit und offen für alle religiösen und moralischen antichristlichen Entwicklungen. Das Wesen einer Hure, Offenbarung Kapitel 18, die Hure Babylon, offen für alle möglichen Geister und voll von wirtschaftlichen Interessen. Ist interessant, ne? Wie man dabei ist, überall diese Kontakte zu knüpfen, um wirtschaftliche Stabilität in unserem Lande zu erhalten. Um die Wahrheit geht es da nicht mehr. Es geht erst recht nicht um das Evangelium, klar. Es geht darum, dass die Leute ihren Kühlschrank voll haben. Haben wir doch alle gerne. Ist doch nichts gegen einzuwenden, wenn wir Gott die Ehre geben. Und dem Evangelium von Jesus Christus glauben, dürfen wir sehr, sehr dankbar dafür sein. Aber wenn das zur Hauptsache wird, dann schlucken die Leute alles. Mit der Zeit schlucken sie alles. Um ihrer Sicherheit willen, um ihres Wohlstandes willen. Und dafür sorgt man. Schlagt einmal nach. Offenbarung Kapitel 18. Da geht es in der Hauptsache immer wieder um wirtschaftliche Interessen. Und wir sollten wachsam sein. Die rote Warnlampe sollte bei uns aufleuchten, wenn Politiker ein besonderes Gespür für die Gunst der Stunde entwickeln und haben. Oder gar wie zur Zeit in traumwandlerischer Sicherheit ihren Weg gehen. Man staunt ja manchmal. Ja? Man staunt ja manchmal, mit welch einer Sicherheit und Gewissheit manche da ganz oben ihren Weg gehen. Sie gehen den Weg, was ist das Geheimnis davon? Sie gehen den Weg der Vorsehung. Der Vorsehung göttlicher Gerechte, nicht zum Heil, sondern zum Verderben, zum Untergang. Ihr Ende ist ein plötzliches, schreckliches Gericht Gottes. Denn das Heil liegt nicht in Europa, unsere Hoffnung und Zukunft ist nicht Europa, sondern der wiederkommende Herr, unser Herr Jesus Christus. Und der Anbruch seines Reiches. Regiert wird also nicht in Brüssel, in Washington, Peking, Moskau, Berlin oder wo auch immer, sondern einzig und allein im Himmel. Und wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, dann haben wir hier ein geistliches Urteilsvermögen. Dann durchschauen wir das, was in dieser Welt geschieht. Brauchen wir gar nicht so viel die Zeitung zu lesen oder was weiß ich, in die Medien hineinzuschauen. Da haben wir ein geistliches Verständnis. Und wohin führt das, dieses geistliche Verständnis? Und das schmeckt uns natürlich nicht. Wohin führt das? dass wir schließlich zwischen allen Stühlen sitzen, ihr Lieben. Wir können uns nicht auf die eine Seite schlagen, wir können uns auch nicht auf die andere Seite schlagen. Das macht auch die Sache mit den Wahlen in diesem Jahr so schwierig für uns. Früher ging man noch davon aus, lass uns das kleinere Übel wählen, hieß es immer wieder, ich weiß das aus meinem Elternhaus, das kleinere Übel. Was ist denn heute das kleinere Übel, ja? Was ist das kleinere Übel? Wir sitzen zwischen allen Stühlen. Wenn wir das richtig bedenken, vom Heiligen Geist erfüllte Menschen haben einen Blick dafür, dass jedes irdische Regiment ein Spiegelbild dessen ist, was im Himmel zur Rechten Gottes beschlossen wird. Gott regiert allein und er hat keinen irdischen Berater dazu nötig. Und jetzt ist die Frage für dich und für mich, sind wir wirklich solche, die erfüllt sind vom Geist Gottes und vom Wort Gottes? Ist das wirklich der Fall? Und wenn das nicht der Fall ist, wenn wir merken, es stimmt bei uns nicht in unserem Glaubensleben, wollen wir uns danach ausstrecken, ja? Wollen wir sagen, Herr, erbarm dich über uns. Offenbare deine Herrlichkeit ganz neu in meinem Leben, in meinem Herzen. Bitte, Herr, schenk mir eine Begegnung mit dir. Wir wollen Jesus gerne sehen, wie er sich geoffenbart hat in seinem Wort. Amen.